lief noch heute Morgen. Eigentlich das ganze Warten besteht so gefühlt manchmal aus Leben. Das Leben besteht aus Warten. Ja. Da wartet die Frau mit dem Essen auf den Mann. Ich komme gleich. Dass das so lang dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht, ist dann die Antwort, wenn ich runterkomme. Warten. Oder an den Haltestellen wartet man. Manchmal klappt es auch mit der Bahn, haben wir jetzt erlebt. Unser Sohn und seine Freundin sind gekommen, da ging alles glatt. Von Berlin, ich glaube sogar Cottbus. Seltenheit. Warten wird manchmal sogar belohnt. Bei Kaufland, wenn man zu lange warten muss, ich weiß nicht, ob es wieder aktuell ist, zwischendurch ist mal verschwunden gewesen. Wenn nicht alle Kassen offen sind und man länger als 5 Minuten wartet, gibt es einen Gutschein. Da lohnt sich das Warten, weil Warten ist ja schlecht für das Geschäft. Der Rubel muss rollen. Und wenn man das nicht genug Geld hat, dann gibt es diese Werbung: heute kaufen, morgen zahlen. Man kann ja über Kredit alles haben. Warum soll man warten? Warum soll man sparen? Man kann ja alles sofort haben, alles gleich, nur nicht warten müssen. Warten ist out. Und das überträgt man ganz schnell und ganz leicht auch aufs Christsein. Dann heißt es vielleicht so: lieber Gott, gib mir viel Geduld, aber sofort. Viel Geduld, aber sofort. Wenn Gebete nicht sofort erhört werden, wird man unruhig. Gott muss doch handeln. Also reibe ich ihm eine Verheißung nach der anderen unter die Nase, bis es endlich eintritt. Allerdings habe ich so das Gefühl, dieses funktioniert meistens nicht so richtig. Nicht warten können auf Gott ist aber zutiefst menschlich. Es begegnet uns in der Bibel an sehr prominenter Stelle. Ich denke zum Beispiel an Abraham, der auch auf seinen verheißenen Sohn warten, warten, warten musste, am Schluss auch nicht warten konnte. Dann wurde Ismael über die Hagar gezeugt. Bis heute haben wir die Folgen. Der ganze Islam kommt von der her über diesen Weg. Und später musste Abraham noch lernen, dass es dauerte, weitere 400 Jahre dauerte, dass er selbst also nicht mehr erlebt hat, das verheißene Land zu sehen. Es gibt aber auch Geschichten von Menschen, die lang und geduldig auf Gott gewartet haben. Und einen davon spielt sich ab kurz nach der Geburt Jesu. Die möchte ich euch lesen. Ich lese nach der Übersetzung von Menge und blende es auch ein dabei. Es ist Lukas 2, 25 bis 35. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon. Dieser Mann war gerecht, gesetzestreu und gottesfürchtig. Er wartete auf die Tröstung Israels und Heiliger Geist war auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. So kam er denn damals vom Geist Gottes getrieben in den Tempel, und als die Eltern das Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Brauch oder der Vorschrift des Gesetzes mit ihm zu verfahren, nahm auch er es in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast, im Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Die beiden Eltern Jesu verwunderten sich über das, was über das Kind gesagt wurde. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Wisse wohl, dieser ist vielen zum Fallen und vielen zum Aufstehen in Israel bestimmt und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, auf das aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Soweit der Text. Warten ist out war das Erste. Das Zweite: wer wartet hier eigentlich? Wer ist dieser Simeon, der nur hier und auch nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommt? Finde ich mal beeindruckend, wenn es so Stellen gibt, die so einmalig sind, die nur einmal vorkommen und man weiß, da möchte Gott uns ganz besonders darauf hinweisen, was ganz Besonderes deutlich machen. Dieser Simeon ist Gott bekannt und er wollte, dass auch wir ihn kennenlernen. Und darum wollen wir mal genau hinhören über das, was Gott bzw. Simeon hier zu sagen hat. Die einzige passende Überschrift eigentlich für Simeon würde lauten: Simeon wartete, ohne aufzugeben. Gott hatte ihm gesagt, dass er den Messias sehen dürfte. Toll. Gott hatte ihm nicht gesagt, wann, wo und wie. Eigentlich laute offene Frage. Ich habe eine Verheißung von Gott, du wirst den Messias sehen. Ja, toll mit der Information, aber wo soll ich hingehen? Wann wird das sein? Warten. Und so ein Warten kann einen kaputt machen. Der Simeon hätte überall hingucken können, bei jedem Baby. Ist es das? Ist es das? Simeon ging offensichtlich nicht kaputt, er wartete einfach auf Gott. Simeon konzentrierte sich offensichtlich nicht so sehr auf das Wunder, das Besondere, das er erleben sollte, sondern er konzentrierte sich auf seine Nachfolge. Gott hat ihm ein Versprechen gegeben, okay, und wenn Gott ein Versprechen gibt, dann passiert das auch, Punkt. Und darum war er auch nicht Tag und Nacht im Tempel, um nur den Messias nicht zu verpassen. Wenn Gott etwas sagt, dann tut er es und dann bekomme ich es mit. Jesus hat übrigens auch gesagt, wenn er wiederkommt, werden wir alle mitbekommen. Können wir uns auch ganz gewiss sein, wir werden es alles sehen. Aber bis es soweit ist, wird am Simeon deutlich, er übte sich darin, so zu leben, wie es Gott gefiel. Je nach Übersetzung heißt rechtschaffen oder fromm. Wenn man es wörtlich übersetzen will, kann man auch sagen, den Anforderungen der Menschen in Recht und Sitte sowie denen Gottes entsprechend handelnd. Also das tun, was Recht und Ordnung ist. Und der Simeon wirkt auf mich auch nicht wie einer, der völlig abgehoben, flippig, aufgeregt nur auf diesen Tag hin lebte und noch darauf wartete, das Besondere endlich zu erleben. Es heißt hier, wenn er fromm war, dass doch sein ganzes Leben er mit Gott gestaltete. In allem, was er tat, einfach mit Gott Tag für Tag lebte, so wie Gott es wollte, und im Wissen, wenn es soweit ist, wird Gott es mir schon zeigen. Mit anderen Worten, Gottes Wort war für Simeon verbindlich. Nicht nur im Blick darauf, dass die Verheißung ein großes Wunder sein würde, dass er das erleben dürfte, auch im Blick auf sein ganzes Leben ordnete er sich diesem Wort Gottes unter. Dieses Wort Gottes war für ihn die verbindliche Richtschnur, das zeichnete sein Leben aus. In diesem kurzen Satz, er war fromm, rechtschaffen vor Gott. Meine Zwischenfrage, wie gut kennst du die Bibel, das Wort Gottes? Ohne diese Kenntnis haben wir gar keine Richtschnur, gar keine Ahnung, wie das Leben mit Gott funktionieren kann. Simeon hatte nur das Alte Testament, aber das reichte, er las und erlebte es. Und dann lesen wir bei ihm etwas, was eigentlich noch gar nicht gab zu seiner Zeit. Der Heilige Geist lebte in ihm. Der Heilige Geist? Der kam doch erst 30 Jahre später an Pfingsten. Eigentlich müssen jetzt alle rebellieren, die den Gewusst-Wie-Kurs mitgemacht haben, da hatten wir es auch besprochen. Den Heiligen Geist gab es natürlich schon immer. Schon an der Schaffung der Welt war er beteiligt. Und im Alten Testament erfüllt er so punktuell für gewisse Zeitabschnitte bestimmte Menschen, Könige, Richter und Propheten und befähigte sie dann zu Worten, zu prophetischen Aussagen oder auch Taten, zu denen sie sonst nicht fähig gewesen wären. Das Besondere ist, seit Pfingsten gehört er zur Grundausrüstung eines jeden Jüngers Jesu. Aber Simeon kommt ja noch von der Zeit des Alten Testamentes, von vor Pfingsten. Und von ihm heißt es hier, dass er Gottes Heiligen Geist in sich hatte. Das zeigte umso mehr, wie eng er mit Gott verbunden war, wie wichtig Gott ihm war und dass er ein großes Vorbild auch damals schon war. Und ich glaube, es ist auch für uns ein Vorbild auf unser Warten, als Mutmacher gegen unsere Ungeduld, als einer, der völlig entspannt darauf warten kann, dass Gottes Wort sich erfüllt. Ganz konkret finde ich, Simeon ist ein tolles Vorbild, wie wir heute mit dem Heiligen Geist auch noch auf Jesus warten können, denn Jesus wird wiederkommen. Wir warten nicht mehr auf das Baby, wir warten auf den Richter, auf den Herrn, wenn Jesus wiederkommt. Und natürlich am dritten Punkt, worauf warten wir? Simeon hieß es hier, wartete auf den Trost Israels. Nochmal, er kannte die Heilige Schrift, er hatte den Heiligen Geist, der ihm diese Schrift auslegte. Und so staunen wir, wie sehr Simeon sich doch plötzlich über ein Baby freuen konnte. War ja nur ein Baby, er hatte nicht mehr gesehen als einer, als einen kleinen Schreihals. Weiß nicht, ob er ganz ruhig war. Vielleicht hat er auch gerade die Windeln gemacht. Hat nicht gut gerochen. Mehr war nicht zu sehen. Aber der Simeon sah nicht dieses Baby. Er sah hier den Messias. Er sah nicht das niedliche kleine Kind, sondern der einmal sein Volk retten wird. Und er freute sich nicht über diesen Säugling, sondern er freute sich über den Trost Israels. Er wusste anhand des Alten Testamentes, weil er die Schrift kannte, aber auch, was das für Maria bedeuten würde. Er kannte die Bibelstellen vom leidenden Messias und er hatte die Mutter vor Augen, die hier ihr Säugling in den Tempel brachte. Er wusste, dass dieser Säugling universelle Bedeutung für die ganze Welt haben wird, weil hier Gott ganz klein wird, um das Größte zu schaffen, was nur er tun kann. Und er wusste, hier ist der, der das Heil für Israel und die ganze Welt bringen wird. Und diese Tröstung Israels durfte Simeon in seinen Arm halten. Und so sagte Simeon in diesem Moment voraus, dass Jesus sterben und darum auch Maria leiden wird. Heute wissen wir, wir feiern zwar gemütlich Weihnachten mit allem Drum und Dran. Gerd hat vorhin ja zum Beispiel die Beispiele gebracht. Aber der eigentliche Grund für unsere Weihnachtsfeier ist doch, dass Jesus kam, um für uns zu sterben. Jetzt seht ihr ein bisschen veranschaulicht an diesem Bild. Der Adventskranz und die Dornenkrone. Wir feiern schön Weihnachten, weil wir wissen, am Ende steht die Dornenkrone da. Jesus wurde nur Mensch, um für uns einmal zu sterben. Wir wissen das alles im Rückblick. Aber woher wusste Simeon das alles? Nur weil er die Schrift kannte und weil er den Heiligen Geist hatte, der ihm daraus diese Erkenntnis gab. Bei Simeon wird hier schon sichtbar, was Jesus all seinen Jüngern und uns damit auch angekündigt hat, wenn er sagt, der Heilige Geist, den ich euch senden werde, der wird euch alles erklären und alles erinnern. Durch ihn werdet ihr die Schrift verstehen. Und was wir von Simeon lernen, wir brauchen wie Simeon beides. Die Kenntnis der Schrift, der Bibel und den Heiligen Geist. Wie oft hast du die Bibel schon gelesen? Wie viele Zusammenhänge schon entdeckt? Mir hat mal jemand gesagt, wieso soll ich Bibel lesen? Ich dachte, der Heilige Geist sagt es mir auch so. Ja, der Heilige Geist erklärt, was geschrieben ist. Ich muss beides haben. Ich muss auf der einen Seite lesen und dann gibt mir Gott seinen Geist, dass ich es verstehen kann. Und darum können Menschen, die nicht im Geist wiedergeboren sind, die Bibel nicht verstehen. Nicht auslegen, der Bibel nicht glauben, selbst dann nicht, wenn sie das studiert haben und sogar hauptberuflich tun. Ich brauche diesen Heiligen Geist und ich brauche die Kenntnis der Schrift. Da ging es eine wunderbare Ermutigung, gerade an Simeon zu entdecken, wo Bibel und Heiliger Geist in uns wohnen, wie Gott zu uns redet. Wie Gott allein durch sein Wort zu uns redet. Bibelleser wissen einfach mehr. Und das gilt ganz besonders auch im Blick auf die Weihnachtsgeschichte. Wer die Schrift kannte, erkannte, was sich hier gerade erfüllte. Und es war ja nicht nur der Simeon, da war noch jemand. Hanna, genau. Da war auch noch die Hanna da, die genau das Gleiche nochmal das Gleiche sagte. Umgekehrt fällt auf, dass die Erfüllung des Wortes Gottes an einer Gruppe völlig vorbeigegangen ist. Auf der einen Seite, der Simeon und die Hanna, die haben gemerkt, hier ist der Messias geboren. Aber eine Gruppe, die es eigentlich wissen sollte, taucht gar nicht auf. Das sind die Theologen. Keiner von denen ist aufgetaucht. Kein Priester ist da, als Jesus in den Tempel gebracht wird, um den Messias zu begrüßen. Aber ein Simeon und eine Hanna sind da. Und die Schriftgelehrten lesen zwar aus der Schrift heraus, wo der Messias geboren werden sollte. Kennt die Geschichte? Manche sagen, die heiligen drei Könige, es waren Sternforscher, die an den Sternen sahen, dass da der Messias geboren wird. Die kommen zu Herodes hat keine Ahnung, schickt sie zu den Schriftgelehrten und die schicken sie dahin, wo Jesus geboren ist. Haben sie Schrift herausgelesen? Haben sie rausgelesen, keiner geht. Glaubt's nicht. Keiner von ihnen. Der Einzige, der aktiv nachher geworden ist, ist der Herodes. In Angst um seine Macht hat er mal kurzerhand dann alle Säuglinge umbringen lassen. Die Welt im Gotteshandeln, oft verzerrt, war vor allem mit falschen Rückschlüssen und völlig an der Wirklichkeit und Gottes Realität vorbei. Und nochmal, Simeon ist ein Vorbild, wie man richtig auf Jesus wartet. Tiefenentspannt. Weil er weiß, der Tag des Herrn kommt und dann wird er sich mir schon zeigen. Er ist geistlich gereift, weil Gottes Wort und sein Heiliger Geist in ihm wirken und ihn zu dem Mann gemacht haben, den wir in dieser kurzen Szene erleben. Und ist einer, der sich auf das Wesentliche konzentriert. Es geht nur um Jesus. Diesen Tröster, diesen Trost, den wollte er einmal in seinem Leben in den Armen halten. Gott hat es ihm zugesagt. Und als er ihn hat, sagt er, jetzt habe ich es erreicht. Wo Jesus ist, wird alles gut. Wo Jesus ist, kommt der Friede ins Leben. Für uns bedeutet das, wir können Gottes Zeitplan nicht beeinflussen. Aber wir können Gottes Wort und die Führung durch seinen Heiligen Geist immer besser kennenlernen. Ein Stückweise an dieser Stelle eben auch von Simeon abgucken, wie man das macht. Denn wer sich so am Vorbild Simeons orientiert, entdeckt, auf Jesus warten lohnt sich. Denn wie Simeon warten auch wir wieder auf Jesus, und zwar auf seine Rückkehr. Und ich vermute mal, dass keiner von euch, ich habe es jeweils nicht bekommen, so die Zusage bekommen hat, du erlebst noch, wenn Jesus wiederkommen wird. Ja, oder? Ist jemand dabei? Nö. Aber Gottes Wort kennen wir und wissen, dass er wiederkommen wird. Und Gottes Wort zeigt uns auch, wie wir die Zeit verbringen sollen, bis er wiederkommen wird. Und das Warten sich lohnt, weil Gottes Wort sich erfüllt. Und ich denke, ich möchte es einfach auch immer wieder neu bewusst machen, wir können tiefenentspannt in die Zukunft gehen, weil unser Herr Jesus wiederkommt. Wir können uns sicher sein, dass wir ihn sehen und erkennen werden, allein schon, weil er uns zu sich ziehen wird. Und warten lohnt sich, weil große Verheißungen ausstehen. Für Maria, glaube ich, war das eine richtig große Ermutigung. Von der anderen Seite gedacht, als der Simeon und die Hanna zu ihr sprach, auch wenn das jetzt nicht so nur ermutigend war, was Simeon sagt, du wirst leiden müssen, aber ich überlege, Maria und Josef haben sich auf etwas eingelassen, sie wussten nicht, wie es ausging. Sie waren mittendrin. Wir blicken mal zurück, wissen, ist ja alles schön gewesen. Aber jetzt ist das Kind da, die Umstände waren schwierig, hatte der Engel ihr vorher auch nicht vorausgesagt, wie das alles sein wird. Keiner hat dir gesagt, dass du im Stall dein Kind zur Welt kriegen musst. Kann das sein, der Messias? Und dann passiert das alles so, wie es mir jetzt passiert? Und dann geht sie, wie es das Gesetz fordert, in den Tempel. Und dort tauchten Simeon auf und eine Hanna auf. Und das waren zwei Ermutigungen für Maria. Zwei Sachen, du bist auf dem richtigen Weg. Es geht weiter. Gottes Wort erfüllt sich, die Verheißungen erfüllen sich. Und im Psalm 2, Vers 6 finde ich auch eine große Ermutigung, auch für unsere Zeit und für das, was über das Ende der Welt auch vorausgesetzt ist. Ich lade euch ein, im Psalm 2 ruhig mal ganz zu lesen. Wer die Bibellese macht, der war in der letzten Woche, glaube ich, sogar an einen Tag dran. Da heißt es im 6. Vers, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und wo heißt es, warum brausen und toben die Völker? Warum versuchen sie Gott an den Rand zu kriegen, schmieden Pläne, wie man Gott aus der Welt schaffen kann? Und da heißt es einfach, ich aber habe meinen König eingesetzt. Gott schafft Fakten. Jesus eingesetzt. Nur auf den sichtbaren Antritt seiner Herrschaft warten wir noch. Diese Verheißung steht noch aus, aber er ist schon der Herrscher. Oder die Verheißung aus Lukas 1, 20, 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Wir haben dieselben Worte, dieselbe Schrift wie Simeon, ergänzt durch das Neue Testament, bestätigt durch 2000 Jahre Weltgeschichte. Gottes Wort erfüllt sich. Alles, was Jesus vorausgesagt hat, trifft ein. Alles, was Jesus zusagt, gilt darauf Und nur darauf können wir uns auch im jüngsten Gericht berufen. Und wenn wir einmal vor Jesus stehen, können wir immer noch sagen, Jesus, du hast aber gesagt, und dann gilt das noch. Und Gott wird eine völlig neue Welt machen. Diese uns so vertraute Welt wird buchstäblich in die Tonne getreten. Seht auf der rechten Seite ein Bild, darüber werde ich im Januar dann predigen, zur Jahreslosung, ein bisschen tiefer auslegen. Diese Welt wird einmal in die Tonne getreten. Jesus wird etwas völlig Neues machen. Bin gespannt. Es lohnt sich auch darauf zu warten. Es lohnt sich auch zu warten, weil Voraussagen sich vor unseren Augen erfüllen. Ich glaube, nie machte uns die Globalisierung deutlicher, wie nahe die Welt an einem in der Bibel längst beschriebenen Weltenherrscher dran ist. Dass das inzwischen strategisch aus verschiedenen Methoden und Möglichkeiten, die Technik und so weiter möglich ist, wird immer vorstellbarer. Wir merken, wie sich unsere Zeit, unsere Gesellschaft diesen biblischen Voraussagen, wie unser Alltag sich dem mehr und mehr annähert. Wir hatten nie mehr Möglichkeiten, Echtzeit zu verfolgen, was gerade auf der Welt passiert. In Offenbarung heißt es zum Beispiel von zwei Zeugen, die große Taten für Jesus tun, dann umgebracht werden. Und da heißt es, die ganze Welt sah das live, verfolgte das. Ja, wie sollte man früher das sehen können? Heute ist das so einfach, oder? Und ich bin live dabei. Was gerade in Japan passiert, in Australien, live dabei. Undenkbar früher. In der Bibel steht schon drin. Nie konnte eine Generation als unsere, glaube ich, besser verstehen, dass man ohne die Kenntnis einer Zahl nichts mehr kaufen und verkaufen kann. PIN schon mal vergessen? Nichts geht mehr. Unvorstellbar, wie sollte das möglich sein? Generationen vor uns konnten das sich nicht vorstellen. Es ist noch nicht so weit, aber wir können es uns vorstellen. Und auch die Erfüllung von Matthäus 24,12 können wir uns so langsam vorstellen, wenn es heißt, weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ungerechtigkeit, man sehnt sich immer mehr nach Gerechtigkeit. Man kann sich manchmal auch auf Gerichte nicht verlassen, dass man weiß, was wirklich bei rauskommt. Man sehnt sich mehr und mehr nach Gerechtigkeit und gleichzeitig merken wir, dass die Liebe immer weniger wird, immer schwieriger wird, miteinander ins Gespräch zu kommen. Bist du nicht meiner Meinung, bist du mein Feind und ich rede nicht mehr mit dir. Das ist für mich ein Zeichen, wo die Liebe erkaltet und man nicht mehr miteinander reden kann. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, wir warten nicht auf das Eintreffen dieser Ereignisse. Da lassen wir uns manchmal dazu verführen. Wir warten nicht darauf, dass diese Ereignisse eintreten, denn wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist das Ziel, woraufhin wir leben. Und alles andere kann uns nur ermutigen, weil wir merken, Gottes Wort hat es vorausgesagt, ich muss nicht erschrecken, so hat Jesus selbst gesagt, erschreckt nicht, sondern das gehört einfach dazu. Es zeigt uns, dass Gottes Wort sich erfüllt. Und so hat Simon nämlich nicht auch auf das Baby gewartet, sondern auf den verheißenen Messias, weil er wusste, da passiert jetzt was. Und er wusste, was passiert. Und so warten auch wir nicht auf all das Eintreffen dieser Voraussagen, Katastrophen, sondern wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Und dieses Warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird, da möchte ich uns Mut machen, uns an dem Vorbild Simeons zu orientieren, indem wir so auf ihn warten, auch so wie er auf das Baby, auf Jesus gewartet hat, auch auf Jesus warten. Eben tiefenentspannt. Nicht gucken, was passiert alles, wie schrecklich wird das noch alles. Dann ist die Spannung groß. Und da bin ich nicht tiefenentspannt, da bin ich irgendwann aufgeregt. Nein, zu sagen, okay, ich warte ab, da komme ich durch, hat Jesus gesagt. Ich warte nicht auf das passiert, sondern ich freue mich, ist ein Schritt näher bei ihm. Wir sollen in der Zeit wie Simeon geistlich reifen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und sein Wort, weil er uns verändern möchte, weil er uns weiterbringen möchte, weil wir weiterkommen sollen. Und weil wir den Auftrag haben, diese gute Nachricht weiterzugeben, bis Jesus wiederkommt. Geistlich gereifen. Und auch das Dritte, indem wir auf das Wesentliche konzentriert bleiben. Auf das, was Jesus von uns möchte. Dass wir uns nicht von Politik, Wissenschaft oder Technik ablenken lassen, hatte ich schon drin stehen vor dem heutigen Tag. Nicht von der Technik ablenken lassen. War gar nicht so einfach vorhin, oder? Und das obwohl, will ich gerade nur einfügen, gestern haben wir hier alles geprobt. Michael war da, wir haben Musik hier gemacht, zufällig, nicht abgesprochen, haben hier das Mikrofon ausprobiert. Alles hat funktioniert. Alles. Und manchmal wird man durch solche Dinge auch abgelenkt. Nichts ablenken lassen. Sagen, nee, wenn die Technik nicht geht, dann rede ich halt ein bisschen lauter. Es geht nicht um die Technik, es geht um Jesus, der dadurch wirken möchte und einer möchte es offensichtlich verhindern. Ja. Und hat mir die Einleitung weggenommen. Das Warten, das funktioniert. Genau, ja, war doch spannend, oder? Also auf das Wesentliche konzentriert bleiben. Tiefenentspannt, geistlich reifen, auf das Wesentliche konzentriert bleiben. Und wir merken bei allen drei Dingern, wir haben noch ein Übungsfeld vor uns, wo wir sicher weiterkommen dürfen. Und das wollen wir auch. Wir wollen geduldig darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Deswegen sehen wir uns das Lied und hört das Lied uns nochmal an. Wer es kann, kann es gerne mitsingen. Jetzt kommt nicht die Endlosschleife mit dem Warten am Anfang, jetzt kommen auch die Strophen dazu und danach möchte ich noch beten.